War mein Hauptgedanke der, die Gemeinde, die Jesus sieht und die Jesus baut, ist in einem Konflikt mit den Mächten der Finsternis. Und nicht nur ist sie in einem Konflikt, sondern sie ist siegreich in diesem Konflikt. Das sind noch zwei verschiedene Dinge. In einem Konflikt zu sein und siegreich in dem Konflikt zu sein. Und weil wir davon bis jetzt sehr wenig gesehen haben und sehr wenig geschmeckt haben, deswegen sind wir in dem Zustand, in dem wir sind. Das sage ich nicht, um uns irgendwie schlecht zu fühlen, sondern um uns zu motivieren, dass wir mit offenen Augen in das Wort hineingehen und auch manchmal mit offenen Augen schauen in andere Kontinente, wie Gott dort wirkt und sagen, meine Güte, er macht das ja immer noch so wie in diesem Buch. Es ist woanders gar nicht so wie hier. Also das heißt, das, was wir hier haben, ist nicht normal. Normal ist das, was wir in diesem Buch haben. Gott ist der Gleiche und es ist immer noch dieselbe Art, wie er wirkt. Und wenn wir das Wort Gottes studieren, sehr, sehr aufmerksam und sehr, sehr fleißig und sehr, sehr mutig. Mutig in der Hinsicht, dass wir entschieden sind, alles, was wir bis jetzt gelernt haben, und plötzlich entdecken wir, es stimmt gar nicht mit diesem Buch überein, schmeißen wir aus dem Fenster. Egal, wie beleidigt und gekränkt jemand darüber sein mag. Wir gehen mit Jesus, wir sind erkauft von Jesus, wir gehören ihm und wir sind dazu berufen, ihm nachzufolgen und nicht der Meinung von Menschen. Könnte ich dafür mal ein kleines Amen haben, wenn du das wirklich glaubst. Bitte, ich möchte nicht, dass du Amen sagst, wenn du das nicht glaubst. Fühl dich nicht irgendwie über den Tisch gezogen. Wenn du das wirklich nicht glaubst, sage bloß niemals Amen. Das wäre schrecklich für mich, wenn du das nur so tust, damit du nicht auffällst. Nachher bist du der Letzte, der nicht Amen sagt und dann sagst du, oh, das fällt jetzt langsam auf, ich muss doch irgendwie mich anpassen. Nein, wir passen es nicht an, aber wenn ich dich herausfordere, wenn ich etwas sage und sage, hey, ist das so? Stimmst du damit überein? Du darfst ruhig mal nicken oder ein Zeichen geben. Das tust du nicht für mich, sondern das tust du für dich. Ich brauche eure Reaktion nicht. Ich habe jahrelang Fernsehpredigten gemacht, weißt du, was das bedeutet? Da schaust du in eine Kamera und das Einzige, was du tun kannst, ist dir die Zuschauer vorstellen. Die sind nämlich gar nicht da. Und da lernt man eine Menge. Aber es ist ein Geheimnis, wie Momentum kommt, wie etwas in Gang kommt, wie wir uns von einem Platz fortbewegen und flexibel machen und unsere Flügel ausbreiten und dem Heiligen Geist erlauben, uns vorwärts zu bringen und in neue Dimensionen zu heben, wenn wir übereinstimmen. Weil jedes Mal, wenn wir übereinstimmen, treffen wir eine Wahl. Und wir sagen, ja, das ist richtig, das ist notwendig, das gilt für mich, das ist meins. Und ich ergreife das, ich erkläre, das ist die Wahrheit. Und das ist der erste Schritt, dass dem Heiligen Geist Raum gibt, uns dann in diese Wahrheit hineinzuführen. So bitte, fühl dich nicht komisch, wenn ich dich herausfordere. Ich werde das viel mehr tun, als ich das bis jetzt getan habe. Reagiere, gib ein Statement. Ist das wahr oder nicht? Amen, jawohl, so ist es. Und so soll das auch sein in meinem Leben. Ja. Dr. Cho hat einmal geschrieben und gesagt, das Problem der Kirche im Westen ist, sie hören, 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 hören und wenn sie genug gehört haben, dann gehen sie nach Hause und fertig. Aber Gott ist immer noch da und sagt, jetzt habe ich gesprochen und was ist eure Antwort? Was sagt ihr jetzt zu dem, was ich gesagt habe? Ist das so? Wollt ihr das? Ist das die Wahrheit? Und wenn das die Wahrheit ist, dann welche Konsequenzen hat das? Wenn wir lernen, Antworten zu geben im persönlichen Leben, auf eine Verkündigung, auf einen Text, den wir lesen im Worte Gottes, wenn wir lernen, Antwort zu geben, werden wir lebendig. Wir beginnen mitzugehen und zu verbinden mit der Wahrheit. Und das ist unser großes Problem. Wir müssen uns ganz tief verbinden mit der Wahrheit. Weil nur die Wahrheit hat die Kraft, uns frei zu machen, hat die Kraft, uns aufzubauen, hat die Kraft, uns zu motivieren. Nur die Wahrheit, die der Heilige Geist hineinlegen kann in unser Innerstes. Nicht die per Schallwellen unser Ohr erreichen, sondern die zu einer Realität, einer lebendigen, bleibenden Realität in unserem Innern werden. Diese Wahrheiten haben die Kraft, uns vorwärts zu bringen, uns freizusetzen. Okay, so die Gemeinde ist in einem Konflikt. Das ist einfach so, weil Der Teufel regiert und der Teufel ist böse und er quält Menschen, er beraubt Menschen, er hindert Menschen, Gott zu sehen und den Segen von Gott zu empfangen. Und die Gemeinde ist das Instrument in der Hand Gottes, um zu vollenden, was Jesus begonnen hat, die Werke der Finsternis zu zerstören. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke der Finsternis zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8. Und das, was Jesus getan hat am Kreuz, und ich bin so dankbar für dieses Lied, weil ich noch einmal auf das Kreuz zurückkommen werde. Das, was Jesus getan hat am Kreuz, ist absolut einzigartig. Niemand kann das und niemand muss das wiederholen. Das ist absolut einzigartig und niemand von uns hätte das je tun können. Nur er als der makellose, sündlose Sohn Gottes, als das Lamm Gottes, konnte diese Erlösung für uns bewirken. Und trotzdem sagt das Wort Gottes, dass wir, jeder Einzelne und die ganze Gemeinde, jetzt auch sich hineinbewegen müssen in diese Dimension der Erlösung, in diese Dimension des Sieges. Und jeder für sich selber muss stark werden und in diesen Sieg hineinkommen. Wir durchlaufen einen geistlichen Prozess und wir sollen auch den Teufel überwinden. Nicht in der Weise, wie Jesus das getan hat, sondern unser Überwinden besteht darin, wir nehmen den Sieg von Golgatha und wenden ihn jetzt an für unser persönliches Leben. Wir setzen durch, wir ergreifen, wir steigen hinein in das, was Jesus schon für uns getan hat. Ja? Und doch nennt die Bibel das den Teufel überwinden. Und nach der biblischen Sicht von geistlichem Wachstum, da gibt es diese vier Phasen, das wisst ihr sicherlich, die Babys und die Kleinkinder und die jungen Männer und die Väter. Das sind die vier Stufen, das sind nicht die Altersgruppen in der Gemeinde, sondern das sind geistliche Wachstumsphasen. Und von den jungen Männern wird gesagt, nicht erst die alten Väter, wenn sie schon in der vollen Reife sind, sondern die jungen Männer, die noch das ganze Leben vor sich haben. Wie gesagt, das hat nichts mit Alter zu tun, sondern es ist eine geistliche Stufe der Erfahrung. Die jungen Männer haben den Teufel, und Frauen auch, haben den Teufel überwunden. Das heißt, sie werden nicht mehr festgehalten, sie werden nicht mehr behindert. Niemand kann sie zurückhalten, in die Berufung hineinzugehen, in den vollen Segen, in den Plan Gottes, in das, was Gott für sie hat. Nichts und niemand kann sie mehr festhalten. Der Teufel benutzt Umstände, benutzt andere Menschen, benutzt gesellschaftliche Atmosphäre und verschiedenste Dinge. Ja, und er benutzt auch direkte Einflüsse, um Menschen aufzuhalten. Atmosphäre, Stimmungen, Gefühle. Eins seiner klassischen Methoden ist Verdammnis. Schon mal das Wort gehört? Kann jemand nichts damit anfangen? Diese Schwere, die auf uns kommt und wir fühlen uns so weit weg und Gott muss irgendwie hinter der 100.000 Galaxie sich verkrochen haben und hier sind wir ganz alleine und fühlen uns so schlecht und Bibellesen macht keinen Spaß und alles ist so schwer und alles irgendwie drückt und zieht uns runter und wir sind total entmutigt. Weiß jemand, wovon ich spreche? Das ist eine Lieblingsmethode des Feindes, Christen aufzuhalten. Und das Dumme ist, wir verbrauchen Stunden, manchmal Tage, manche Leute sogar Wochen, bis wir herausfinden, das kommt gar nicht von uns, sondern das wird von außen auf uns draufgelegt. Wenn du das erstmal verstanden hast, dann hast du schon 3/4 der Sache erledigt. Aber solange du denkst, oh, was ist nur wieder mit mir los, ich weiß auch nicht, ich habe überhaupt keine Lust mehr, keine Lust zu beten, keine Lust ins Wort zu gehen, keine Lust irgendwie mich mit dem Reich Gottes zu beschäftigen, na, ich weiß auch nicht, früher war ich mal so im Feuer, aber jetzt irgendwie ist alles so schrecklich. Und du suchst und du denkst, du musst ein besonders schlechter Christ sein. Ja? Es ist einfach nur der Teufel, der auf deinem Fleisch Klavier spielt, weiter nichts. Der Teufel benutzt das Fleisch und er schlägt dort seine Lieblingsmollakkorde an. Traurigkeit, Bedrückung, Entmutigung, Hoffnungslosigkeit, Lustlosigkeit. Das sind Waffen, die der Feind gegen uns bringt. Warum? Um uns abzuhalten, uns an Gott zu freuen, um uns abzuhalten, im Sieg zu leben, um uns abzuhalten, das Reich Gottes zu bauen, weil wir sind mit uns beschäftigt. Jeder, der ein bisschen von Gemeindebau eine Ahnung hat, weiß, solange jemand chronisch in Verdammnis ist, kann man mit dem nicht bauen. Dem kannst du keinen Hauskreis geben, dem kannst du nicht mal den Schlüssel geben, weil du weißt nicht, ob er kommt oder vielleicht im Bett bleibt. Du kannst gar nichts mit dem anfangen. Gemeinde muss gebaut werden mit Menschen, die diese Dinge hinter sich gelassen haben. Wir wollen sie segnen, wir wollen sie ermutigen, aber Verantwortung ihnen geben und ihnen Menschen anvertrauen, können wir erst, wenn sie gelernt haben, in Beständigkeit zu sein, wenn sie gelernt haben, zu herrschen. Wenn sie immer noch beherrscht werden und du musst raten, kommt er heute oder nicht? So können wir nichts aufbauen. So kann keine Armee funktionieren. Ja, kommt der General heute aus dem Bett oder nicht? Da ist die Truppe demoralisiert. Da kann nichts gehen. Ja. Und das Hässliche an den Angriffen des Teufels ist, sie werden nicht angekündigt. Es kommt nicht eine amtliche Durchsage, Achtung, in Kürze folgt ein Angriff des Teufels. Und wenn wir nicht im Wort sind, wenn wir nicht in der Gegenwart Gottes sind, dann werden wir angegriffen und wir merken es überhaupt nicht. Wir wissen überhaupt nicht, dass wir unter Beschuss sind. Und weil wir nicht wissen, dass wir unter Beschuss sind, können wir uns auch nicht wehren. Und das heißt, wir bleiben unter Beschuss. Und das ist das Erste, was wir lernen, für uns selber eine Verteidigung aufzubauen und selber im Sieg zu leben und zu lernen, beständig motiviert zu bleiben. Das ist das Allererste. Erst wenn wir diese Art von Mündigkeit und Freiheit erreicht haben, dann kann Gott wirklich mit uns bauen. Und dann können wir eingebaut werden als ein lebendiges Stein in das Haus Gottes und können dort unseren Platz finden. Ja. Und die Bibel macht das ganz klar. Der Teufel, er versucht Menschen, auch Gläubige, runterzuziehen. 1. Petrus 5, der Teufel geht umher. Komm, wir schlagen das einmal auf. 1. Petrus 5. Ab Vers 8, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel will Christen verschlingen mit Bedrückung, mit Entmutigung, mit Hoffnungslosigkeit, mit chronischer Traurigkeit. Mit Lähmung, mit Lustlosigkeit. Nicht alles, was du fühlst in dieser Kategorie, kommt von dir selber. Das ist eine frohmachende Botschaft. Wenn es nicht von mir selber kommt, dann kann ich mich dagegen wehren, dann kann ich das abstellen, dann kann ich das verändern, kann sagen, mit mir nicht, ich kaufe diese Dinger nicht mehr ab. Der Teufel will Menschen, will Gläubige verschlingen. Das ist, was die Bibel sagt. Das soll uns nicht Angst machen. Wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert. Aber es beginnt damit, dass wir realisieren, als ich Jesus angenommen habe, wurde ich aufs Schlachtfeld gestellt und der Teufel ist hinter mir her. Und wenn ich nicht tue, was die Bibel sagt, dann kann kein Gott und kein Jesus mir helfen. Die Hilfe Gottes kommt, indem ich tue, was Gott gesagt hat, was ich tun soll. Gott schützt uns nicht vor den Angriffen des Teufels, nur weil wir seine lieben Kinder sind. Das wäre schön, wenn es so wäre, das ist aber nicht so. Und deswegen, wenn du schon ein paar Jahre Christ bist, kennst du Leute, die verschlungen worden sind, die heute weg sind, die ihren Glauben wieder aufgegeben haben oder die einfach verschlungen worden sind von einem total selbstzentrierten, selbstsüchtigen Lebensstil und sie kümmern sich um alles, aber nicht um das Reich Gottes. Und sie freuen sich über viele Dinge im Leben, aber nicht an Gott. Und das ist keine Frucht in ihrem Leben. Wenn sie daran festhalten, sie werden errettet sein. Aber es gibt mehr als Errettung. Es gibt Teil von Gottes Antwort zu sein, Teil von Gottes Armee zu sein, in diesen Plan hineinzukommen und das Reich Gottes vorwärts zu bringen. Und das ist, was wir lernen wollen. Und wenn wir es gelernt haben, dann werden wir andere ermutigen, da hineinzugehen. Und ihnen zu helfen, wie sie einfach in den Schutz kommen und wie sie in den Sieg kommen. Und das ist das Erste. Da beginnt es beim persönlichen Leben und da beginnt es mit der Gemeinde. Wenn eine Gemeinde gelernt hat, im Schutz zu gehen, dann kann sie sich kümmern um die Mächte der Finsternis über der Stadt oder über der Region oder über Nationen. Wenn sie das nicht gelernt hat, die Angriffe im persönlichen und im gemeindlichen Leben zu identifizieren und abzuwehren, kann sie nichts wirklich bewegen. Und darum ist es so wichtig. Und Leben im Sieg, Leben in der Freiheit, Leben in Herrschaft ist nicht irgendwie eine Sache, wo wir sagen, naja, also das ist mir nicht so wichtig, das brauche ich nicht. Gott braucht es, dass seine Kinder am Sieg sind. Alleine schon um seiner Ehre willen, was ist das für eine Schande? Er gibt uns alles, was nötig ist, um den Feind zu demütigen und unter unseren Füßen zu halten und wir nutzen das nicht. Und der Feind triumphiert. Und er verhöhnt Gott und er stellt sich hin und weist auf die besiegte, entmutigte, kraftlose Gemeinde und sagt, so, das ist jetzt die Frucht von Golgatha, ja, das ist es jetzt. Du denkst, das ist übertrieben, aber das ist tatsächlich, was passiert. Jesaja 52, die Gemeinde in der Niederlage, im Staub, am Boden, der Feind läuft über sie weg. Und dann heißt es, und ständig den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Der Name Gottes wird gelästert, wenn das Volk Gottes in der Niederlage ist. Aber der Name Gottes wird geehrt, wenn das Volk Gottes in Freiheit ist. Und in dieser Verbindung ist mit Gott und im Segen ist und im Sieg ist und sich freuen kann an Gott und die Kraft der Erlösung wirksam ist, indem Zwänge und Bindungen und Dinge, die andere Menschen plagen, in unserem Leben nicht mehr gefunden werden. Gott wird verherrlicht, wenn wir die Kraft von Golgatha in Anspruch nehmen in unserem persönlichen Leben und raustreten und einen Bereich nach dem anderen erobern und unter die Herrschaft Christi bringen, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unseren Lebensstil, unsere Verhaltensweisen unter die Ordnung Gottes bringen und sagen, da war ich früher drin, früher war ich dies, früher habe ich das gehabt, früher war ich da abhängig, früher war ich hier gebunden, aber jetzt ist die Freiheit da. Und wer Freiheit anfängt zu erleben, der weiß, es ist so viel schöner, frei zu sein, als gebunden zu sein. Ich kenne beides und deswegen weiß ich das. Es macht viel mehr Spaß zu herrschen, als beherrscht zu werden. Und viele Christen nehmen ihre Erfahrungen, verdrehen das Wort Gottes, holen isoliert irgendwelche Bibelverse, die damit gar nichts zu tun haben, heraus und dann erzählen sie der Welt, was für ein Jammertal hier ist. Und wir sind nicht anders als die anderen. Und wir gehen durch dieselben Dinge und unsere Scheidungsrate ist genauso wie eure und unsere Depressionsrate ist genauso wie eure. Unsere Selbstmordrate ist genauso wie eure. Unsere Konkursrate ist genauso wie eure. Wir gehen hier alle durch das gleiche Leben, weil Gott gerecht ist und weil er keine bevorzugt. Na, was für eine herrliche Einladung an die Welt, sich mal mit Gott zu beschäftigen. Ja, wofür brauche ich ihn dann? Wenn er mir nicht helfen kann in meiner Ehekrise, wenn er mir nicht helfen kann mit meinen wild gewordenen Teenager-Monstern, wofür brauche ich ihn dann? Wofür brauche ich dann Gott? Da muss ein Unterschied zu sehen sein. Nicht, wo wir Sonntagmorgen uns aufhalten, sondern wie wir leben. Wie wir aus der Wäsche gucken. Da muss ein Unterschied zu sehen sein. Und das soll nicht ein Joch sein. Oh weia, jetzt muss auch noch ein Unterschied in meinem Leben zu sein. Nein. Das ist unser Privileg. Wir dürfen raustreten aus Bindungen. Wir dürfen raustreten aus Dingen, die uns versklaven. Und dann sind wir glaubhaft. Und dann können wir sagen, hey, ich war auch in diesen Dingen. Gott hat mich frei gemacht. Das ist real. Dann hören die Leute zu. Wenn wir sagen, du, ich weiß, was depressiv ist. Ich hab's auch andauernd. Wem wollen wir damit helfen? Machen uns solidarisch mit den Gebundenen. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, die Kraft Gottes wirkt sich aus in unserem Leben und da wird ein Unterschied sichtbar. Mehr und mehr. Und dieser Sieg darf zunehmen. Und dazu ist notwendig, dass wir die Dinge ganz klar und realistisch anschauen. Petrus sagt, seid nüchtern. Das heißt, habt einen klaren Blick, macht euch nichts vor. lasst euch nicht von irgendwas irgendwie aus dieser Klarheit herausziehen. Nüchtern hat nichts mit Abwesenheit von Gefühlen zu tun, wie manche Christen das denken. Nüchtern hat einfach etwas mit Klarsein und mit Klarsehen und in den Realitäten des Reiches Gottes zu Hause zu sein. Das bedeutet, nüchtern zu sein. Seid nüchtern und wacht. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und wenn Menschen den Schutz Gottes nicht kennen, wenn sie die Autorität im Namen Jesu nicht kennen, wenn sie nicht wissen, wie sie sich wehren können gegen den Teufel, werden sie verschlungen. Sie werden verschlungen. Wo eine offene Tür ist, kommt der Teufel und nutzt diese Tür. Darum sagt Paulus, Epheser 4, 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist an von neuem geborene, geisterfüllte Christen geschrieben. Christen können, wenn sie nicht tun, was das Wort sagt, dem Teufel Raum geben. Und wenn sie das tun, dann nimmt er diesen Raum. Ja, aber Gott hat uns doch lieb. Ja. Und darum sagt er uns, hey, da ist Schutz. Aber wir müssen diesen Schutz ergreifen. Und wir müssen in diesem Schutz leben. Passivität löst keine Probleme, sondern schafft neue Probleme. Passivität löst keine Probleme, schafft neue Probleme. Darum heißt es, aufwachen. Wir müssen wach sein. Wir müssen wirklich unser Leben anschauen. Und wir müssen genau hinschauen, ist das, was ich da erlebe, an diesen chronischen Gefühlen, diese Ablehnung, diese Minderwertigkeit, diese Taugenichts-Mentalität, ist das wirklich von Gott? Ist das wirklich der Plan Gottes? Ist das normal? Habe ich als Kind Gottes mich damit zu arrangieren? Oder ist das Teil, wovon ich erlöst bin? Und wenn ja, dann wie wird die Erlösung real? Wie komme ich hinein in diese Freiheit? Diese Fragen müssen wir stellen und wir sollen sehr, sehr genau unser Leben anschauen. Paulus sagt, seht genau zu, wie ihr wandelt. Epheser 5, 15. Seht zu, wie ihr wandelt. Schau mal, wie es dir eigentlich geht. Schau mal, in welchen Bereichen du fällst. Und was die Muster sind, wo du immer wieder hineinfällst. Schau dir das an. Was sind die Bereiche? Und was sagt das Wort Gottes über diese Bereiche? Und wie kann aus diesen Bereichen, wo ich ständig in Niederlage bin und wo mit mir Dinge geschehen, die keinen Spaß machen, wie kann die Herrschaft Christi aufgerichtet werden in diesen Bereichen? Wie kann ich frei werden und frei bleiben? Das müssen wir herausfinden. Und dazu hat Gott uns ein wunderbares Buch gegeben. Und alle Probleme sind nicht nur beschrieben, sondern auch beantwortet in diesem Buch. Was wir brauchen, ist die Erfahrung, die Realität dieser wunderbaren Dinge. So, die Angriffe des Teufels sind real. Entweder es ist Beraubung, Bedrückung, Knechtschaft und dieser ganze emotionale Bereich. Oder aber, was genauso schlimm ist, eine Verführung zu Harmlosigkeit, zu Trägheit, zu Passivität, zu einem selbstsüchtigen Lebensstil. Das ist genauso schlimm, ja? Weil wir keinen Beitrag leisten für das Reich Gottes. Und wir sind nicht errettet, um einfach eine weitere Zahl zu der Zahl der Erretteten hinzuzufügen. Wir sind errettet, um die Werke Gottes zu tun. Wir sind errettet, um das Reich Gottes zu bauen. Wir sind Nachfolger des Herrn. Paulus sagt, seid Nachahmer Gottes. Und was sagt unser Herr? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen gute Botschaft zu bringen. Dafür ist die Salbung des Heiligen Geistes da, den Armen gute Botschaft zu bringen. Was ist die gute Botschaft für den Drogi? Du kannst frei werden. Was ist die gute Botschaft für den Depressiven? Das kann zu Ende gehen. Was ist die gute Botschaft für den, der von einem Konkurs in den nächsten läuft und sein Geld nicht zusammenhalten kann und nicht weiß, wie er damit umgehen kann? Du kannst lernen, im Segen zu leben. Du bist erlöst vom Mangel. Du bist erlöst vom Fluch. Du bist erlöst von diesem Niederlagendenken und Bewusstsein und Lebensstil. Du kannst in den Sieg hineinkommen. Die Armen brauchen gute Botschaft. Und wenn Leute in ihrem irdischen Leben sehen, dass die Verheißungen real sind und dass sie von Schulden zu Segen kommen, von Entmutigung zu Ermutigung, von Schwachheit zu Kraft. Wenn sie in ihrem irdischen Leben sehen, dass das funktioniert, haben sie eine große Gewissheit, dass der Rest in Bezug auf die Ewigkeit auch wahr ist. Aber wenn sie sagen, es funktioniert alles nicht, aber ich halte mich daran fest, einmal eines Tages wird alles anders sein und dann wird kein Problem mehr sein und dann werde ich für immer glücklich sein. Ich hoffe, dass das stimmt. Na klasse. Die irdischen Segnungen sind gemessen an den Ewigkeitssegnungen ein winziger Bruchteil, aber ein notwendiger Bruchteil. Und wir können hineingehen in die Segnungen, die Gott für uns erworben hat und können einen Unterschied machen. Und jede Offensive, jede Glaubensoffensive, jede Offensive der Lebensveränderung wird gleich von Anfang an blockiert sein mit einem Widerstand des Feindes. Der Feind will nicht, dass wir zunehmen. Der Feind will nicht, dass wir in mehr Freiheit kommen, in mehr Segen hineinkommen. Er will das nicht. Weil je mehr der Segen da ist, umso mehr wird er gedemütigt. Umso glaubhafter werden wir. Jesus ist wirklich Sieger. Halleluja. Und darum müssen wir uns auf Widerstand gefasst machen. Dürfen nicht sagen, ja, ich nehme jetzt die Verheißungen und dann wird alles gut. Nein, das ist ein Kampf vor uns. Glaubensleben ist ein Kampf. Und nicht ein Kampf, sondern eine ununterbrochene Serie von Schlachten. Und auch wenn wir eine Schlacht verlieren, wir können wieder aufstehen, wir können wieder neue Kraft bekommen, wir können herausfinden, warum sind wir gefallen und wie können wir es besser machen an dieser Stelle. Wir können zunehmen in unserer Fähigkeit, mehr und mehr und mehr zu erobern und in diesem Sieg auch zu bleiben. Und darum müssen wir lernen, wie wir mit dem Teufel umzugehen haben. Und eine Gemeinde, die nicht lehrt über die Arbeitsweisen und Taktiken des Feindes und wie man sich dagegen zur Wehr setzt, ist grundsätzlich schon dazu verurteilt, in den Sümpfen der Niederung und des Besiegtseins einfach zu bleiben. Und darum müssen wir lehren. Manche Leute sagen, oh, man soll nicht so über den Teufel reden. Man soll ihn nicht so verherrlichen. Ich glaube, niemand hat mehr über den Teufel geredet als Jesus selbst. Und wenn man darüber redet, wie er arbeitet und was er tut und was seine Absichten sind und wie man diese Absichten zunichte machen kann, wie man ihn besiegen kann, dann wird er nicht verherrlicht, sondern er wird gedemütigt. Aber manche Leute denken, oh, bloß nicht über den Teufel reden. Eine Gemeinde muss über den Teufel reden. Paulus hat über den Teufel gelehrt. Und wie der Teufel arbeitet und hat gelehrt, wie man im Sieg sein kann. So, da gibt es so eine fromme, selbstgemachte Demut. Oh, wir wollen dem Teufel nicht zu viel Ehre geben. Jesus wird verherrlicht, wenn wir davon reden, dass der Teufel am Kreuz von Golgatha besiegt ist und dass der Sieg unser ist und wie die konkreten praktischen Schritte aussehen, wie wir in diesen Sieg jetzt hineinkommen. Dadurch wird Jesus verherrlicht. Wir sollen als Gläubige Zeugen sein der Auferstehung. Das ist, was die ersten Jünger waren, Zeugen der Auferstehung. Das heißt, wir beweisen, dass die Auferstehung real ist. Wir beweisen das, nicht mit unseren langen Predigten. Ich war schockiert, gestern vom Bruder zu hören. Ich glaube es immer noch nicht ganz, aber er beharrt drauf, dass ich gestern über 2 Stunden gesprochen habe. Wenn ihr reihenweise eingeschlafen wärt, hätte ich es vielleicht gemerkt. Ja? Aber so ist es mir entgangen und ich dachte, es war nur eine gute Stunde. Aber heute wird es anders sein. Seid getrost, um 12 Uhr fällt dir der Hammer und freut euch. Halleluja. Lass uns einmal zu Epheser Kapitel 6 gehen. Und hier in dem letzten Abschnitt dieses so wichtigen Briefes, schließlich, das heißt nach all dem, was gesagt wurde, kommt jetzt noch dieser wichtige Teil. Und die anderen Dinge gehören alle dazu und die können wir nicht wegnehmen, die können wir nicht irgendwie abkoppeln von diesem Thema. Wir können das die Lehre über den geistlichen Konflikt und über den Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Wir können das nicht abkoppeln, zum Beispiel davor ist die ganze Passage Ehe und Familie. Wir können das davon nicht abkoppeln. Arbeitsleben. Und unsere Liebesbeziehung zu Gott und unsere Gemeinschaft mit ihm, all dem, was da beschrieben ist in den Kapiteln davor, wir können das nicht abkoppeln. Das gehört alles zusammen. Und deswegen sind wir nicht eine Kampfgemeinde oder eine Befreiungsgemeinde oder eine geistliche Krieggemeinde, sondern wir sind eine neutestamentliche Gemeinde. Aber geistlicher Kampf ist ein wesentlicher Bestandteil der neutestamentlichen Gemeinde. Und Paulus sagt hier, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und so viele Christen schauen nicht genau hin und statt dass da ein Komma von ihnen wahrgenommen wird, lesen sie dort einen Punkt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Punkt. Okay, das war das Paulus zum Thema Kampf. Nein, er sagt, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich wage zu behaupten, dass ein mehrheitlicher Anteil der Christen im Westen ein Leben führt, das mit dieser Aussage überhaupt nicht zusammengehört. Sie wissen kaum oder wollen es nicht wahrhaben oder sehen es nicht, dass diese Mächte da sind. Sie sehen ihre Auswirkungen nicht und sie hören auch nicht den Ruf, dass wir gegen diese Mächte zu kämpfen haben. Und das ist genau der Grund, warum die Gemeinde im Westen so wenig übernatürliche Bestätigungen hat. Weil sie auf Schritt und Tritt gelähmt und blockiert wird. Und wenn du nach Argentinien gehst oder in andere Orte in Süd- und Mittelamerika und du siehst dort eine Gemeinde mit großer Power, dann ist geistlicher Kampf ein wesentliches, starkes Element ihres Gemeindelebens. Das gleiche in Asien, das gleiche in Afrika. Was wir hier haben, ist nicht normal. Es ist nicht ausgewogen. Es fehlen ganz wesentliche Dinge. Das heißt aber auch, wenn wir nachholen, wenn wir unsere Hausarbeiten machen, wenn wir diesen Teil auch erobern und integrieren, werden wir hier auch haben, was sie haben. Weil wir haben den gleichen Teufel hier in Europa. Wir haben hier nicht eine Mega-Ausgabe, der sich über alles hinwegsetzt, was schon im Buch Gottes geschrieben ist. Der sagt, Bibel hin, Bibel her, ich bin der Teufel und dabei bleibt's. Nein, wir haben den biblischen, neutestamentlichen Teufel hier, der auf Golgatha besiegt worden ist. Wir haben denselben Heiligen Geist hier. Wir haben dasselbe Wort Gottes hier. Wir haben denselben Jesus auf dem Thron. Also was hindert uns, hier nicht das Gleiche zu erleben? Unser Unglaube, unsere Trägheit, unsere Passivität oder unsere Angst. Oh, jetzt kommen wir aus der Balance. Nein, wir machen einen scheuen, vorsichtigen, kleinen, harmlosen, bescheidenen Versuch mit diesem Seminar, ein bisschen Richtung Balance zu gehen. Wir sind nämlich völlig aus der Balance. Hallo. Und wir müssen in die Balance kommen, wo wir Jesus sehen, hoch erhoben als Herrn, der regiert, der auf dem Thron ist. Und wo wir einen besiegten Teufel sehen und wo wir sehen, wir haben Macht bekommen, die Werke der Finsternis zu zerstören. Erst kommt das Sehen, dann kommt das Handeln. Was wir nicht sehen, danach werden wir nicht handeln. Wenn wir es nicht sehen, solange wir glauben, ja, das gilt für andere oder für einige wenige, aber nicht für uns. Oder solange wir denken, ja, Teufel, Dämonen, meine Güte, wir sind hier ein zivilisiertes Land im Kongo, meinetwegen, aber doch hier nicht. Die schlimmsten Teufel sind in Europa. Die allerschlimmsten. Dagegen ist Indien mit seinen 300 Millionen Göttern und Götzen, das ist ein Klacks. Das Schlimmste, die schlimmste Manifestation der Finsterniswelt findet sich in Europa. Weil wir hier in einer Art und Weise wie sonst nirgends in der Welt das Wesen des Teufels manifestiert sehen. In der dritten Welt siehst du die Werke des Teufels. Plagen, Seuchen, Naturkatastrophen und lauter schreckliche Dinge, die die Leute plagen und versklaven und in Armut halten und in Abhängigkeit halten und im Leiden halten. Aber hier hast du das Wesen, diese Überheblichkeit, diese überlegen lächelnde Leugnung des Wortes Gottes. Und das zu durchschauen, ist für uns so viel schwieriger, als wenn wir diese Plagen hätten, die wir auch kriegen werden. Aber im Moment ist das noch nicht so. Aber dieser Stolz, diese Unabhängigkeit, dieses Verlassen auf die eigene Kraft, auf die eigene Weisheit, das ist das ureigene Wesen des Teufels. Und wenn sie von der dritten Welt hierher kommen und einmal anschauen, wie wir leben, die sehen sofort, wie unsere Götzen heißen. Die sehen das sofort. Das Problem ist, die haben hier alle medizinische Namen, psychologische Namen, wissenschaftliche Namen. Da werden Labels dran geklebt, die klingen so einsichtig und so einleuchtend. Und wir kommen gar nicht darauf, dass das Werke der Finsternis sind. Das ist ein medizinischer Sachverhalt, das hat doch mit der Bibel nichts zu tun. Das ist einfach so. Und das Wort Gottes und der Heilige Geist hat vor, uns zu erlösen aus der Blindheit gegenüber unserer Kultur. Das ist ein guter Satz. Der Heilige Geist hat vor, durch das Wort Gottes, das uns lebendig wird, das uns wie Schuppen von den Augen fällt, das uns in Realitäten hineinbringt, durch diese Erfahrung uns herauszuführen aus der Blindheit gegenüber unserer Kultur und dass wir die Werke der Finsternis in unserer Kultur sehen. Und nur in dem Maße, wie wir sie sehen und ausgestiegen sind, haben wir Vollmacht, andere da rauszuholen. Wir haben nicht Vollmacht, Menschen aus etwas rauszuholen, in dem wir selber drinstecken. Wir haben keine Vollmacht. Vollmacht kommt, wenn wir aus dem System aussteigen. Und in dem Maße, wie wir aus dem System aussteigen, können wir von außen hineingreifen und Menschen rausziehen aus dem System. Solange wir Teil des Systems sind, können wir nicht effektiv Menschen herausholen. Und Gott wird uns die Augen auftun. Gott wird uns sein Wort leuchten lassen. Und wir fangen an, diese Dinge zu sehen. Unser Kampf ist gegen die Gewalten, die Mächte, die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wenn wir diese Mächte wahrnehmen wollen, müssen wir zuallererst glauben, was das Wort über sie sagt. Geistliche Wahrnehmung beginnt mit Glauben an das Wort. Wir müssen glauben, wenn Paulus sagt, diese Mächte sind da, dann stellen wir uns nicht hin und sagen, nee, bei uns aber nicht, wir sind aufgeklärt und liberal und demokratisch und freiheitlich. Sondern wenn Paulus sagt, die sind da, dann sind die da. Ist das klar? Wenn er sagt, die sind da, dann sind die da. Fertig. Und solange wir in Distanz sind zum Wort Gottes und alles besser wissen, kann der Heilige Geist uns nicht lehren. Aber wenn wir uns demütigen und sagen, Gott, du bist Gott, ich bin nicht Gott. Wenn du etwas sagst über eine Sache und meine Ansicht über diese Sache ist anders, dann gehe ich lieber mit deiner Ansicht als mit meiner Ansicht. Und wenn die konträr sind, schmeiße ich meine Ansicht weg und ergreife deine Ansicht. Dann kann der Heilige Geist uns lehren. Und das ist ein Prozess. Unser Denken zu erneuern. Und je mehr wir das tun, umso mehr werden wir entdecken, wie viel Imitate uns aufgeschwatzt wurden. Religiöse Sichtweisen, die völlig konträr sind zur Bibel. Von denen wir aber glauben, sie sind die Wahrheit. Der Heilige Geist muss Licht geben und muss uns die Augen auftun. Und er tut das, wenn wir uns demütigen. Solange wir mit der Sichtweise unserer Kultur kommen, mit der materialistischen Sichtweise und Evolution und all diesen ganzen Geschichten und diesen ganzen psychologischen Sichtweisen vom Leben, solange wir so an die Dinge herangehen, kann uns nicht die Sicht von Gott geschenkt werden. Wir müssen uns demütigen unter das Wort Gottes. Petrus sagt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und er wird euch erhöhen und Gott will die Gemeinde erhöhen. Gott will die Gemeinde in Herrschaft bringen. Gott will die Gemeinde so stark werden lassen, dass uralte Festungen der Finsternis, die niemals angetastet worden sind, weder vor der Reformation noch nach der Reformation, die ungestört dort seit Jahrhunderten ihr Werk haben und Menschen versklaven und in Dunkelheit halten, dass diese Mächte angegangen werden. Das ist das Evangelium. Dass eine Gemeinde wächst und stark wird und schließlich so stark wird, dass sie unter der Regie des Heiligen Geistes, bitte nicht unseres Verstandes, unter der Regie des Heiligen Geistes, dann sogar die uralten dämonischen Festungen über der Region angeht und knackt. Ein gutes Beispiel dafür ist Ephesus. Es begann mit 12 Leuten. Aber sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist, kamen auf das richtige Fundament, bekamen apostolische Lehre 3 Jahre lang. Und das Wort Gottes wuchs in ihnen und es breitete sich aus. Und es kam so eine geistliche Power zustande, dass die dämonischen Mächte in der Himmelswelt, die dort seit Urzeiten ihr Unwesen trieben, beunruhigt wurden. Und die Historiker, auch ungläubige Historiker, bestätigen, dass der Diana-Kult zusammengebrochen ist wegen der Ausbreitung des christlichen Glaubens. Der Diana-Kult, der dort diese ganze Region beherrscht hatte, ist zusammengebrochen wegen der Stärke der Gemeinde. Und Menschen wurden in die Freiheit gebracht. Und es ist eine Ironie der Geschichte, dass in derselben Stadt, wo durch das Werk von Paulus Diana gestürzt wurde, als die Kirche anfing abzufallen, als sie anfing heidnische Gedanken und Sichtweisen und Kräfte wieder zu integrieren in ihr Leben und in ihre Gemeindepraxis, dass vielleicht, sagen wir mal, der Höhepunkt dieser Bewegung war vielleicht so 100, 150, aber dann im Jahr 350 oder so. Die Gemeinde, die abgefallene Gemeinde, hat diesen gestürzten Gott Diana oder die Artemis wieder intronisiert. Die Gemeinde, das ist Wahnsinn. Nur man hat das christianisiert und die alten Statuen, die noch überlebt hatten, hießen jetzt nicht mehr Diana-Statuen, sondern es waren Marienstatuen. Und derselbe Geist mit einem neuen Namen und mit christlicher, religiösem Zeug drumherum wurde wieder intronisiert. Entweder, bitte, wieder auf den Thron gesetzt. Oh, Entschuldigung, ich will keine Fremdworte gebrauchen. Danke. Das nächste Mal, wenn ich Fremdwort mache, komm mit der Keule oder Fahne erstmal, ja? Und mein Ziel ist es, so zu sprechen, dass jeder versteht. Ich will nicht irgendwie zeigen, dass ich auch mal auf der Unität war oder irgend sowas. Das ist nicht mein Ziel. Ja? Super. So, entweder die Gemeinde ist ein Segen für die Welt und knackt Gefängnisse, knackt Festungen und setzt Gefangene frei. Oder wenn sie abfällt von der Wahrheit, ist sie ein Fluch und verstärkt sogar und holt das Böse, was schon besiegt war, wieder zurück. Wir haben eine so hohe Verantwortung. Das ist, was Jesus sagt. Wenn das Salz kraftlos wird, dann wirft man es weg und es zu nichts mehr nütze und die Leute zertreten es. Und das ist, was mit vielen Teilen der Christenheit in der Kirchengeschichte passiert ist. Heute in unserer Gesellschaft keiner glaubt, dass die Gemeinde Antworten hat auf die Probleme einer multikulturellen Gesellschaft, auf die Probleme, die im Sozialwesen da sind, auf die Probleme, die in den Schulen sind. Keiner glaubt, dass die Gemeinde eine Antwort hat. Die haben uns abgeschrieben. Die wissen schon, wir sind die von gestern, wir sind die Trottel, wir sind die irgendwie in ihrem religiösen Elfenbeinturm irgendwie sind. Aber das muss nicht so bleiben. Das muss nicht so bleiben. Die Gemeinde kann stark werden und kann eine Stadt werden auf dem Berge. Und alle sehen und sagen, hey, die haben, was wir brauchen. Das kann wieder so werden. So ist es unter der Bewegung von Wesley gewesen. Ungläubige Historiker sagen, dass die Bewegung von Wesley in England hat England sozial umgekrempelt und hat England vor einer blutigen Revolution bewahrt. Das sagen ungläubige Historiker. Nicht Christen heften sich jetzt auf die Fahnen, das sagen sie. So, wenn das Wort ernst genommen wird und wenn die Gemeinde da hineingeht, es können gewaltige Dinge passieren. Und wir haben diese Herausforderung anzunehmen. Das sind diese Mächte der Finsternis. Und sie werden Weltbeherrscher genannt. Und wir müssen ihre Funktion verstehen. Wir müssen verstehen, wie sie flächendeckend wirken. Lass uns einmal zu Epheser 2 gehen. Und hier beschreibt das Wort Gottes deinen Lebensstil, deinen Alltag, bevor du zu Jesus kamst. Epheser Kapitel 2. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet. Gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, acht auf diese Worte, Fürst der Macht der Luft und Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle, jeder von uns, unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches. Und wie hat sich dieses Beherrschtsein von den Mächten der Finsternis, von dem Fürst in der Luft, wie hat sich das ausgewirkt? Indem wir alle Satans Anbeter waren? Nein, wahrscheinlich die wenigsten von uns. Wir haben einfach nur getan, was unser Gefühl uns so gesagt hat, was man halt so tun soll. Und wir denken, das ist doch völlig normal, das ist doch harmlos. Man lebt aus dem Bauch und man tut so das, wozu man gerade Lust hat. Aber die Bibel sagt, wer lebt nach dem, wozu er Lust hat, dient Mächten der Finsternis und wird von ihnen ferngesteuert. So, was stimmt jetzt? Unsere nette, harmlose Sicht von unserem heidnischen Leben oder das, was die Bibel sagt? Wir müssen uns entscheiden. Wir taten den Willen des Fleisches und der Gedanken und waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. So, vom Fleisch bestimmt zu sein, ist ein Ausdruck von beherrscht zu sein von Geistern in der Luft. Das ist, was die Bibel sagt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gesehen hast. Aber die Art und Weise, wie du dein heidnisches, vorchristliches Leben anschaust, ist absolut entscheidend für die Art, wie du das Leben der anderen jetzt siehst und wie du für sie betest und was du glaubst, was ihr Hauptproblem ist. Da sind Mächte in der Luft und sie prägen Gedanken, sie bringen Ideologien, sie bringen Lebensphilosophien, sie bringen Lebenshaltungen, Lebenseinstellungen. Und all diese Philosophien und Lebenseinstellungen sind konträr zum Wort Gottes. Und indem Menschen das anerkennen und annehmen, öffnen sie sich für Fluch und Zerstörung und Leid. Weil die Ordnung Gottes bringt den Segen Gottes. Die Ordnung Gottes in der Familie bringt den Segen Gottes. Die Ordnung Gottes in den Finanzen bringt den Segen auf die Finanzen. Die Ordnung Gottes auf die Arbeit bringt den Segen auf die Arbeit. Gottes Ordnung sind gegeben, um einen Schutzrahmen zu haben, dass der Segen erhalten bleibt. Darum hat Gott seine Ordnung gegeben. Nicht, weil er Spaßverderber ist, sondern weil er seinen Segen vom Himmel geben möchte. Und wir erleben speziell in rapider Weise, in atemberaubender Weise nach dem Zweiten Weltkrieg, wie alles, was Segen und Schutz und Hilfe gibt, was Gott etabliert hat im Laufe der Menschheit, demontiert wurde. Alles. Und es bleibt kaum noch etwas übrig, was noch nicht demontiert wurde. Es gibt nur noch 3-4 Tabus maximal, die noch nicht angetastet sind. Und wir werden sehen, wie diese Tabus in den nächsten wenigen Jahren fallen. Wir werden das sehen. Und wie Perversion und Dinge, die Gott ein Greuel sind, die Türen aufmachen für eine dämonische Invasion, einfach für normal erklärt werden und per Gesetz geschützt werden. Wir werden das sehen. Wir werden das sehen. Es wird kommen. Da ist eine systematische Demontage im Gange. Systematisch, Schritt für Schritt. Und diejenigen, die schon ein bisschen älter sind als 20 oder Mitte 20, können das in ihrem eigenen Leben sehen. Ja? In meiner Jugend wurde man aus der Kneipe rausgeschmissen, wenn man lange Haare hatte. Kannst du dir das vorstellen? Da wärst du gar nicht reingekommen mit deiner Matte. Da war das ein Skandal, wenn zwei zusammen lebten, die nicht verheiratet waren. Heute in den amtlichen Formularen bei den Behörden schon steht da Lebensabschnittspartner. Das ist schon völlig normal. Ja, jetzt hast du gerade den, vorher hattest du andere und demnächst hast du wieder einen. Da steht nicht mehr Ehepartner. Die Idee, man heiratet und man bleibt zusammen und das Einzige, was uns scheidet, ist der Tod, ist absolut lächerlich geworden in unserer Gesellschaft. Und Leute sagen, was? Du bist 28 Jahre verheiratet mit derselben Frau, du armer Mensch. Aber ihre Abstürze und Beziehungskrisen bringen sie fast in den Selbstmord. Und dann sagen sie, ich bin ein armer Mensch. Aber sie sehen die Auswirkungen der Verirrung nicht. Sie sehen das nicht, sie sind blind. Die Bibel sagt, der Gottlose stolpert und weiß nicht worüber. Er stolpert von einer Krise in die nächste, aber er hat keine Ahnung, was diese Krise verursacht hat. Sondern das sind Schicksalsschläge. Das sind irgendwelche unberechenbare Dinge, wie so ein Tief über die Wetterkarte, wovor kein Mensch sich schützen kann. Schutzgebende Ordnungen werden demontiert. Verschiedene gesellschaftliche Gruppen sind daran beteiligt und sie sind wahrscheinlich zu einem großen Teil sich überhaupt nicht bewusst, in welcher Hand sie ein Werkzeug sind. Aber dieses ganze Ding hat einen Plan. Und die Bibel sagt, dass wir unter diesen Mächten gelebt haben und wir waren von ihnen bestimmt. Wir waren ferngesteuert. Wir haben vielleicht gedacht, wir haben irgendwelche tollen Ideen, aber die kamen gar nicht von uns. Die kamen durch Bücher. Die kamen durch Medien, die kamen durch andere Leute. Und schau mal das Leben dieser Leute an. Schau das Leben an von Karl Marx. Schau das Leben an der Linken. Schau das Leben an von verschiedenen anderen religiösen Strömungen und Bewegungen. Wo haben die ihre Quellen gehabt? Aus welchen Quellen haben die geschöpft? Von welchen Geistern waren die inspiriert? Du kannst das sehen. Das ist alles aktenkundig. Das kann man alles nachlesen. Man sieht das. Man sieht, aus welchen dämonischen Quellen zum Beispiel Adolf Hitler geschöpft hat. Es ist erstaunlich, wie viele Hitler-Biografien es gibt und fast keiner berücksichtigt diesen wesentlichen Aspekt seines Lebens. Und dann stehen sie staunend davor und sagen, ja, wir können das gar nicht erklären, wie so ein Monster irgendwie entstehen konnte. Weil der Feind diese ganzen Bereiche, diese okkulten, verborgenen Dinge irgendwie den Leuten wie ausblendet. Nur in Christus wird die Decke abgetan. Nur in ihm bekommen wir auf einmal eine neue Sichtweise und unsere Augen werden aufgetan und wir fangen an, Dinge zu sehen. Und der Heilige Geist lehrt uns und wir sehen die dämonischen Strukturen in unserer Kultur, in unserer Geschichte, in unserer Gesellschaft heute. Wir sehen, was dahinter ist in all den Beiträgen, die uns so angeboten werden und wo Menschen sich mit ernähren und füttern. Diese Mächte sind da und sie haben einen Plan und sie arbeiten. Und die Bibel offenbart uns zum Beispiel im Buch von Daniel, dass es über Nationen regierende Geister gibt. Das ist der Geist von Persien. Und der Engel Gottes hat einen Konflikt mit diesem Geist von Persien. Und der Mann Gottes betet. Und an dem ersten Tag, als er gebetet hat, wurde der Engel mit der Antwort losgeschickt. Und es brauchte 21 Tage Gebet und Fasten, bis der Engel durchkam. Und der Engel brauchte Verstärkung und holte einen anderen zu Hilfe. Und nach 21 Tagen kam der Engel durch. Das heißt, der Himmel besteht aus mehreren Etagen. Und da ist der Geist in der Luft. Und da drüber ist der Thron Gottes, wenn ich das mal geografisch so sagen darf, was natürlich nicht korrekt ist. Ja? Und wenn Hilfe von Gott kommen soll, eine Antwort, ein Segen, eine neue Ausgießung seines Geistes, was auch immer, wenn Segen vom Himmel kommen soll auf die Erde, dann muss dieser Segen diese Schicht des Widerstandes passieren. Und die Kirche, das Volk Gottes, hat über Jahrhunderte diesen elementaren Aspekt nicht gesehen und hat von einem Gott geredet, der einfach regiert und Gott ist Gott und Gott tut, was er tun will. Und das heißt, das, was wir dann um uns herum sehen, ist der Wille Gottes, weil Gott ist ja allmächtig und Gott tut, was er tun will. Und wenn wir Kriege und Plagen und dies und das haben, ja, dann ist es der Wille des Allmächtigen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Auf diesem Planeten regiert der Teufel, sagt die Bibel. Und er wird sogar als Regent noch genannt nach Ostern, nach der Auferstehung, nach der vernichtenden Niederlage am Kreuz. Der Feind wurde vernichtend geschlagen. Und trotzdem nennt Paulus ihn noch den Weltbeherrscher dieser Finsternis. Er ist immer noch da, er treibt immer noch sein Unwesen. Aber die Gemeinde hat Waffen bekommen, ihn zu binden, ihn zu lähmen, ihn aufzuhalten, seine Werke zu zerstören und ihn aus dem Weg zu blasen und Raum zu machen, dass der Segen Gottes vom Himmel jetzt fließen kann. Die Gemeinde hat Vollmacht über die Mächte der Finsternis. Jesus sagt, dass ihm alle Gewalt gegeben ist, nach der Auferstehung, durch das, was am Kreuz passiert ist. Jesus hat die Mächte der Finsternis entwaffnet. Lukas 11, komm, mach mal ein Lesezeichen rein bei Epheser 6, wir gehen da wieder zurück. Und wir gehen mal zu Lukas Kapitel 11. Und hier beschreibt Jesus diesen Konflikt, hier beschreibt Jesus, warum er eigentlich gekommen ist. In Vers 20 lese ich einmal, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, die Finger Gottes an anderer Stelle heißt es durch den Heiligen Geist, so der Heilige Geist ist auch der Finger Gottes, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn eine Gemeinde anfängt, Dämonen auszutreiben, dann ist auf eine sichtbare Art und Weise das Reich Gottes gekommen. Weil dann sichtbar wird, wer regiert, wer herrscht. Nicht mehr die Mächte der Finsternis, sondern ein Stärkerer ist gekommen. Und darum wird jede Gemeinde, die Befreiungsdienst praktiziert, von den religiösen Geistern diffamiert, verächtet, durch den Kakao gezogen, angegriffen, in den Medien lächerlich gemacht und so weiter. Das ist normal. Unser Ziel ist nicht zu verhindern, als eine komische Sekte angesehen zu werden. Das ist nicht unser Ziel. Wir müssen ihnen nicht in die Hände spielen und sollen uns schützen vor den Journalisten und ihnen keinen Zutritt geben zu bestimmten Bereichen unseres Gemeindelebens. Aber unser Ziel ist nicht, auf Biegen und Brechen zu verhindern, dass sie sagen können, wir sind eine Sekte. Das haben sie von Jesus gesagt, das haben sie von Paulus gesagt, das haben sie von den ersten Christen gesagt. Und Jesus hat gesagt, der Jünger ist nicht über den Meister. Wenn einer Gemeinde nicht als Sekte verschrieben wird, weiß ich nicht, ob es eine wirkliche Gemeinde ist. Amen. Weil nichts inspiriert den Widerstand in der Welt so sehr, als wenn eine Gemeinde anfängt, die Herrschaft Christi über Mächte der Finsternis auszuüben. Dann stachelt der Feind Sektenpfarrer und Journalisten und alles Mögliche auf, um uns zu attackieren. Und wir brauchen eine große Geschlossenheit und wir brauchen eine große Liebe zueinander und wir brauchen dieses Verständnis. Unser Ziel ist nicht, alles daran zu setzen, dass wir nicht diffamiert werden. Unser Ziel ist, die Werke Christi zu tun. Das ist unser Ziel. Und in den ersten Jahrhunderten, wo die Gemeinde als Sekte verachtet wurde und abgelehnt wurde, das hat sie nicht gehindert, explosionsartig zu wachsen. Wenn ich heute Pastoren sehe, wie sie Angst haben vor der Idee, sie könnten irgendwann im lokalen Blättchen als Sekte verschrien werden. Und welche Kompromisse sie daraufhin machen und welche menschengemachten Schutzdächer sie aufsuchen, um das zu verhindern. Und sie überhaupt nicht realisieren, jeder menschliche Schutz bringt noch mehr Fluch, bringt noch mehr Probleme für die Gemeinde. Der einzige Schutz, den wir haben, ist, Jesus ist der Herr und bei ihm bergen wir uns. Das ist der einzige Schutz. Wir sind nicht beauftragt, irgendeinen Schutz zu konstruieren, irgendeinen religiösen Dachverband, irgendein Ding, wo man sagen kann, jetzt müssen sie uns anerkennen, jetzt haben wir KDÖR, jetzt sind wir unter dem Dach der ACK, jetzt sind wir wer, guck mal, wir haben sogar schriftlich, wir sind keine Sekte. Vergiss diesen Quatsch. Wo hat Paulus jemals sich bemüht, solche menschlichen Dinge zu organisieren, um dem Verdacht des Sektierers zu entgehen? Wo? Er hat überhaupt keine Zeit für sowas gehabt. Keine Zeit und kein Interesse. Und jede Gemeinde in diesem Land, die in geistlichen Kampf engagiert ist und die dämonische Mächte austreibt und den Sieg Gottes über ihre Stadt und ihre Region proklamiert, über den Mächten der Finsternis, kommt unter Beschuss. Jeder. Wollt ihr noch mehr lernen über geistlichen Krieg? Wir haben doch keine andere Wahl. Das andere Zeug nützt niemandem etwas. Was nützen 10 Gemeinden in einer Stadt, wo nicht in einer von ihnen Dämonen ausgetrieben werden und Gebundene frei werden? Was nützt das? Also wenn wir Gemeinde bauen, dann nach dem Neuen Testament, alles andere lohnt sich nicht. Ist langweilig. Okay, ich wollte Lukas 11 lesen. Wenn ich Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Die Königsherrschaft Gottes ist das Reich Gottes. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Hier redet Jesus über den Teufel und was er vorhat, mit dem Teufel zu tun. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Hier erklärt Jesus in Bildsprache, wofür er gekommen ist. Da ist der Starke, der bewaffnet ist und der bewacht seinen Hof und hat alles unter Kontrolle. Und Jesus kommt und er besiegt ihn. Und dann nimmt er ihm die Waffenrüstung weg. Er nimmt ihm die ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute. Und seine Beute verteilt er. Und dieses Wort Waffenrüstung kommt nur hier vor, und in Epheser 6. Es kommt 2-mal vor im Neuen Testament. Einmal ist es die Waffenrüstung des Teufels. Der Teufel ist bewaffnet. Aber Jesus hat ihm diese Waffen abgenommen. Kolosser 2 sagt, hat ihn vollkommen, vollständig entwaffnet. Aus dem Gefühl heraus würden wir sagen, so kommt der Teufel mir aber nicht vor. Aber wir gehen nicht nach dem Gefühl, wir gehen nach dem Wort. Ich sage immer, wenn wir schon einen Teufel haben, dann lass uns einen biblischen Teufel haben. Wenn das schon nicht zu vermeiden ist, dass es da einen Teufel gibt, dann wenigstens will ich einen biblischen Teufel haben. Das ist auch der Punkt, in Klammern, warum ich immer gegen Märchen war und nie erlaubt habe, dass Märchen in unser Haus kamen, als unsere Kinder klein waren. Weil Märchen reden vom Teufel, aber nicht von einem biblischen Teufel. Einem biblischen Teufel kann man widerstehen im Glauben. Und er muss gehorchen und er muss das Haus verlassen und er hat Angst vor dem Namen Jesu, den ich auf meinen Lippen führe. Aber der Teufel der Märchen kommt und ängstigt die Kinder und gibt ihnen Angst, Albträume. Und sie können sich nicht schützen. So wenn schon Teufel, dann biblischen Teufel. Halleluja. Nicht einen allmächtigen Teufel und einen kleinen Jesus, sondern einen Jesus, der den Teufel entwaffnet hat. Alle Waffenrüstung, auf die er sich verließ, hat Jesus ihm weggenommen. Kolosser sagt, hat ihn entkleidet. Alles weggenommen, völlig entwaffnet. Und dann heißt es in Epheser 6, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen sollen. So stell dir mal das vor. Erst werden dem Feind alle seine Waffen weggenommen und jetzt bekommen wir noch die Waffen Gottes. Das ist fast unfair. Und wir müssen so uns vertiefen in das Wort Gottes und so viel Zeit verbringen und so viel anderes ausblenden und eine heilige Einseitigkeit kultivieren, bis diese Dinge in uns anfangen zu leben. Es reicht nicht aus, das zu lesen. Es muss eine Realität in mir werden. Die Waffenrüstung Gottes steht mir zu. Sie ist da. Ich kann lernen, sie anzuwenden. Ich kann lernen, mich in ihr zu bewegen. Und wenn ich das tue, hat kein Teufel irgendeine Macht über mich. Autorität über den Feind kommt durch Glaube in unserem Herzen, durch keine andere Sache, nur durch Glaube in unserem Herzen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Teufel die Menschheit einteilt in zwei Kategorien. Und das ist nicht Ungläubige und Gläubige, sondern das sind solche, die wissen, dass sie in Christus Autorität über ihn haben und solche, die das nicht wissen. Und die das nicht wissen, mögen Gläubige sein und mögen Ungläubige sein. Spielt keine Rolle, sind alle in einem Topf. Aber die, die gefährlich sind, sind die, die wissen. Und mit Wissen meine ich nicht, ich habe da mal eine Predigt drüber gehört. Ich war sogar mal auf einem Seminar, da haben wir anderthalb Tage nur über geistlichen Krieg gehört. Du, da kann ich mich noch erinnern an ein paar Bibelstellen. Nein, Wissen ist eine lebendige Realität in mir. Und ich wache nachts auf, wenn Attacke ist. Und ich weiß, welche Namen ich zu gebrauchen habe. Muss nicht lange überreden, wie hieß mein Erlöser, wie war das nochmal? Ja. Sondern das ist in mir, das ist real. Und übrigens, den Namen, den jemand anruft, das ist der Name, dem er vertraut. Weißt du, was das erste Gebet des Papstes war, des vorigen Papstes, als er das Attentat erlebte, wurde ja angeschossen? Maria, hilf. Das war sein Gebet. Und als er dann diese wundersame Genesung erlebt hat, wem hat er gedankt? Nicht seinem Jesus, sondern der Maria. Da siehst du, wem er gedient hat, wem sein Leben gehört hat. Und in manchen christlichen Kreisen ist das schon nicht schicklich, so etwas, was historische Tatsachen zu erwähnen. Ja, willst du diesen ehrenwerten Mann schlecht machen? Nein, ich will nur zeigen, wo er steht und wo sein Herz ist. Und da schleicht sich eine Atmosphäre ein, die sagt, du, solche Dinge darf man nicht erwähnen, man darf die denken, aber nicht in Leiterkreisen ansprechen. Das ist politisch nicht korrekt. Wir dürfen uns keinen Maulkorb verpassen lassen. Wenn wir das tun, können wir gleich einpacken. Dann können wir unser ganzes Projekt Gemeinde und Reich Gottes und Jesus soll groß gemacht werden in der Region, können wir gleich einstampfen. Entweder oder, das gibt nichts dazwischen. Ist das so? Mit Halbheiten spielen wir nur dem Feind in die Hände. Das Einzige, was er kennt, sind Menschen, die wirklich ganz auf Jesus vertrauen und die wissen, was mit ihnen passiert ist am Kreuz. Und die wissen, was mit dem Teufel passiert ist am Kreuz. Das sind die Einzigen, die er fürchtet und die er achtet. Was für eine herrliche Passage ist das in Apostelgeschichte 19, wo dieser Dämon, den da irgendwelche Pseudogläubigen versuchten auszutreiben und die dann alle verdroschen hat, wo er dann mit Ehrfurcht und Respekt von Paulus redet. Also man kann das richtig hören, so wie er auf einmal umschwenkt und sagt, Paulus, den kenne ich. Den kenne ich, um den mache ich einen großen Bogen. Den kennen wir alle, vor dem haben wir solche Angst. Entscheide dich, ich möchte ein Mann, eine Frau werden, die im Himmel bekannt ist und im Hauptquartier der Finsternis. Ich möchte, dass der Feind mit Respekt meinen Namen erwähnt. Ob Menschen mich ehren oder verachten, das interessiert mich nicht. Aber ich möchte, dass Gott mich sieht und sagt, gut, mach weiter so. Und dass der Teufel sagt, oh, den kennen wir, der kommt jetzt in unsere Stadt. Wir können uns einen Namen erwerben im Hauptquartier des Feindes. Halleluja. Und diesen Namen erwerben wir, wenn wir unser Vertrauen auf den Namen setzen, der über alle Namen ist. Und wir brauchen solche Aussagen, wie ich sie gerade vorgelesen habe, Lukas 11 und Epheser 6 und Kolosser 2 und manche andere, um unseren inneren Menschen zu prägen und zu füttern und den Heiligen Geist zu bitten, das Ganze zu bewässern, dass da mächtige Glaubensbäume in uns wachsen und wir in diesen Realitäten zu Hause sind. Das kommt nicht nebenbei, sondern das kommt, wenn wir Zeit geben. Autorität kommt nicht, indem wir Worte nachsprechen, die wir bei anderen hören. Der Feind kann genau unterscheiden, ob das Platzpatronen sind, die nur Peng machen, aber nicht richtig treffen, weil überhaupt keine Kugel losgeht, oder ob das scharfe Munition ist. Und das sind nicht die Laute. Ja? Manche Leute, siehst du, ja, die schauen das ab von anderen und dann im Namen Jesu, aber es tut sich nichts im Namen Jesu. Das muss zuallererst eine Realität werden in uns. Und unsere Autorität über den Feind ist wachstümlich. Denk an David, erst den Bär, dann den Löwen und dann kommt Goliath dran. Und wenn es beim Bär nicht funktioniert, dann lass uns nicht an Goliath denken. Es ist wachstümlich. Nicht der Sieg Christi am Kreuz ist wachstümlich, aber unsere Fähigkeit, in diesem Sieg zu leben, in diesem Sieg uns zu bewegen, diesen Sieg anzuwenden, das wächst. Und jeder beginnt da, wo er ist. Und jeder von uns hat Vollmacht für sein eigenes Leben. Wir haben nicht gleich Vollmacht für andere Menschen oder für unseren Hauskreis oder die Gemeinde oder die Stadt oder das Land oder andere Nationen, aber wir haben Vollmacht für uns selbst. Und da beginnen wir. Vielleicht heute Nachmittag gehe ich da ein bisschen dann hinein. Jetzt lege ich einfach erstmal Grundlagen. So, das Wort Gottes durch Zeit und durch den Beistand des Heiligen Geistes muss eine lebendige Realität in uns hervorbringen. Das Wort ist die Wahrheit, aber in uns ist nicht die Wahrheit. Und da warten wir nicht, dass Gott ein Wunder tut, und das kommt nicht durch Handauflegung zustande, sondern es kommt nur auf eine einzige Art und Weise zustande. Zeit mit dem Wort. Es gibt keine Abkürzung. Leider. Das wäre so schön, wir würden hier irgendjemanden einladen, hochkarätig, und der legt uns alle die Hände auf und dann sind wir solche Glaubenshelden. Das wäre schön, da würden wir sogar doppeltes Honorar für den bezahlen. Aber das gibt es leider nicht. Das funktioniert nicht. Wir alle müssen selber durch diese Prozesse gehen und Zeit verbringen in der Gemeinschaft mit Gott und uns demütigen vor dem wunderbaren Lehrer, dem Heiligen Geist, und sagen, bitte, du bist gesandt, mich in alle Wahrheit zu führen. Vielleicht bin ich ein schwieriger Schüler, vielleicht eine harte Nuss, aber es ist nun mal so, du bist gesandt, mir zu helfen, und du kennst deinen Job und du wirst es tun. Du führst mich in alle Wahrheit. Lad den Heiligen Geist ein, sprich ihn an, bitte ihn, flehe ihn an, mach ihn zu deinem Freund, demütige ihn, verscheuche ihn nicht. Werde Freund vom Heiligen Geist. Sag, bitte lehre mich, bitte hilf mir, die Augen geöffnet zu bekommen, hilf mir zu sehen, was ich sehen muss. Führe mich hinein in alle Wahrheit. Und dann verbringen wir Zeit über solchen Aussagen. Eigentlich unser ganzes Problem kannst du auf eine Sache zurückführen, dass zu wenig von den herrlichen Dingen, die geschrieben sind in der Bibel und die auch eine geistliche Tatsache sind, die schon passiert sind, zu wenig davon in uns lebt. Eigentlich unser ganzes Mittelmaß, unser ganzer Mangel an Vollmacht und an Frucht kannst du zurückführen auf diesen einen Punkt. Und da müssen wir ansetzen. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Achte auf das Wort werdet. Das heißt, es ist ein Prozess. Wenn du Lutherbibel liest, hast du Pech gehabt. Da steht, sei stark. Sagst du, ja, bin ich aber leider nicht. Was mache ich jetzt? Ja? Deswegen bevorzuge ich Elberfelder, weil es auch dem Text viel mehr entspricht. Und da heißt es nicht, sei stark, sondern werde stark. Ich bin nicht stark, ja, aber ich kann stark werden. Halleluja. Ja, das ist doch viel angenehmer als sei stark, ja, Pech gehabt. Als Schwacher bin ich durchgefallen. Ja, nein, ich kann stark werden. Es ist ein Prozess. Und dieser Prozess wird von mir unterstützt. Ich kann ihn nicht herbeiführen, aber ich kann ihn verhindern. Oder ich kann dafür Raum machen, dass es geschieht. Ich kann Raum machen dafür. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das bedeutet, wenn dieser Satz tatsächlich das bedeutet, was da geschrieben steht, die Umkehrung, wenn ich die Waffenrüstung nicht anziehe, habe ich keine Chance. Kannst du das sehen? Zieh die Waffenrüstung an, damit du bestehen kannst. Zieh sie nicht an, ja, schlechte Garten, das war's. So, das ist nicht eine Sache von, ja, das ist nicht so mein Naturell und dieses Kämpferische, das mag ich nicht so. Du wirst es mögen, weil du überleben möchtest. Gott ändert deinen Geschmack. Gott ist längst nicht so pazifistisch eingestellt wie manche Christen. Längst nicht. Er ist ein Kriegsmann. Wir ziehen die Waffenrüstung an, nicht weil das so cool ist und weil das jetzt in ist, sondern weil wir überleben wollen, weil wir Frucht bringen wollen, weil wir bewahren wollen, was Gott uns schon gegeben hat und weil wir mehr haben wollen und weil wir das Reich Gottes bauen wollen. Und dasselbe nochmal in Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Die ganze. Wir können nicht sagen, dieser Teil gefällt mir nicht. Den finde ich nicht so wichtig. Der passt nicht zu meiner Prägung. Das ist besonders interessant, wenn du dann siehst, am Ende dann, wenn das alles aufgezählt wird, zum Schluss wird gebetet im Geist. Und was ist Beten im Geist? In Sprachen. Glossolalia. Beten in Sprachen gehört zum geistlichen Kampf, sagt Paulus. Beten im Geist. Da steht aber Beten im Geist und nicht Beten in Sprachen. Ja, dann liest die Definition von Paulus. Wer in Sprachen betet, betet im Geist. Ich will im Geist beten und mit dem Verstand beten. Also ist Verstand und Geist klar definiert. Im Geist beten heißt in Sprachen beten. Und wenn Paulus dasselbe hier wieder benutzt, dann weiß ich, was er meint. Da meint er nicht irgendwas anderes, sondern er ist immer noch in derselben Terminologie, weil ein vernünftiger Lehrer ändert nicht seine Definitionen, ohne die Leute davon zu unterrichten. Das würde nämlich dazu führen, dass die Leute verwirrt sind. Ja, in 1. Korinther sagt er, beten im Geist ist beten in Sprachen. Aber in Epheser 6 meint er was anderes mit demselben Begriff. Wir wissen nicht was, aber sicherlich nicht in Sprachen. Hallo. So agiert kein Lehrer, der Menschen etwas beibringen will. Man macht Definitionen und bei denen bleibt man und die zieht man durch. Amen. So die ganze Waffenrüstung, ich kann nicht sagen, ja, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht, das finde ich irgendwie nicht so für mich passend. Niemand kennt dich besser als Gott. Und er weiß, was für dich passt. Amen. Nee. Wer hat meine Uhr manipuliert? Halleluja, wir danken dir, Herr, für das, was wir geschafft haben. Und wir danken dir, mach ein Zeitwunder heute Nachmittag oder heute Abend, dass wir lernen und dass wir nüchtern werden. Und dass wir die Dinge sehen, wie du sie siehst und hineingehen in geistliche Realitäten, um stark zu werden, um dem Feind zu widerstehen, im Schutz zu leben und dann Beute zu machen. Wir danken dir für dein Wort. Danke, Heiliger Geist. Amen.